Ja, in der Regel stehen wir hier vorne und sagen erstmal Guten Morgen. Und es kommt ein ganz lautes Guten Morgen von der Gemeinde zurück. Ich glaube, in Anbetracht der Uhrzeit wäre das vielleicht nicht ganz so passend. Deswegen einen wunderschönen guten Abend. Sehr gut. Der Glaube ist eine lebendige, verwegene Zuversicht auf Gottes Gnade. Und solche Zuversicht macht fröhlich, mutig und voll Lust zu Gott und all seinen Geschöpfen. Mit diesem Zitat von Martin Luther heiße ich euch alle ganz herzlich willkommen zum Gottesdienst am Reformationstag. Ganz besonders willkommen möchte ich alle Besucher aus Dillenburg und Donsbach heißen, denn wir feiern diesen Gottesdienst ja im Zeichen unserer Kooperation gemeinsam. Ganz herzlichen Dank auch an Pfarrer Akfa und Pfarrer Blecker, die uns gemeinsam diesen Gottesdienst gestalten, und an Christian Heun, der uns musikalisch heute Abend begleitet. Schön, dass ihr alle da seid. Die Kollekte in diesem Gottesdienst ist für die Deutsche Bibelgesellschaft und wird euch herzlich anbefohlen. Und um die schon angesprochene Kooperation und Gemeinschaft weiter zu fördern, laden wir euch alle im Anschluss an den Gottesdienst ins Gemeindehaus ein. Dort gibt es ein kleines Bistro mit ein bisschen Knabbereien, ein paar Kaltgetränken und auch dem ganz berühmten Lutherbier, was ja sehr passend ist. Kein Lutherbier. Okay, dann halt. Okay, also dann Benediktiner. Sind wir da mal nicht ganz so kleinlich heute. In der Fürbitte heute wollen wir ganz besonders an unser verstorbenes Gemeindemitglied Michael Hahn denken. Er ist am 25.10.22 im Alter von 63 Jahren verstorben und wurde letzte Woche beigesetzt. Als Zeichen unserer Anteilnahme und dem Gedenken werde ich eine Kerze für ihn anzünden. Wir beginnen den Gottesdienst nun gemeinsam mit dem ersten Lied, Ein feste Burg ist unser Gott, aus dem Gesangbuch, die Nummer 362, die Verse 1 bis 3, es wird aber auch vorne angeschlagen.
Amen. Vöglein kann ihn fällen.
So lasst uns diesen Gottesdienst feiern. Nicht nur den Reformationstag abhaken, weil wir evangelisch sind, nein, sondern einen Gottesdienst feiern. Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Reformation heißt, immer wieder in die Zeit neue Worte hineinsprechen. Der 46. Psalm war die Grundlage für dieses Lied, das wir eben gesungen haben. Und der niederländische Theologe Huub Oosterhuis hat den 46. Psalm in unsere Zeit übertragen, angelehnt an die biblischen Worte und doch auch ganz aktuell. Gott, unsere Zuflucht und Kraft. Die Erde verändert sich, er nicht. Berge stürzen ins Meer, Meere rasen und toben. Doch er ist eine feste Burg, eine Stadt auf Felsen gegründet, in Gärten angelegt. Glitzernde Ströme durchfluten ihn, quer durch seine Mitte. Gott, unsere Zuflucht und Kraft. Er wird etwas tun. Er ist als Morgenlicht mit einem großen Vorhaben auf den Weg gegangen. Ende Krieg. Er hat dem Sturmwind befohlen, alles Waffenzeug zusammenzufegen von überall auf der Erde. Gigantische Müllkippen. Dann facht er den Brand an. Freudenfeuer. Wild lodert es auf. Tief löscht es aus. Ende Krieg. Gott, unsere Zuflucht und Kraft. Kommt, lasst uns Gott anbeten.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn, dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, jetzt und immer und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Wir treten vor dich, Gott, mit unserer Müdigkeit und Erschöpfung, mit unserer Angst und Sorge. Die haben uns oft nicht das tun lassen, was wir hätten tun sollen, haben unsere Gedanken verdunkelt und uns das Herz so schwer gemacht, so dass kein Platz war für dich und die Menschen, die du uns anvertraut hast. Hilf uns, es neu zu empfangen und aus deiner Nähe zu leben. Herr, erbarme dich.
Erbarme dich, Herr unser Christi, erbarme dich, unser Himmel, erbarme dich, unser
Christus. Hat sich euer erbarmt und verspricht euch, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Ehre sei Gott in der Höhe.
Und Eule auf Erden, Menschen, ein Wohlgefallen. Dann Amen. Amen.
Wir kommen zusammen an diesem Abend, wie so viele andere auf der ganzen weiten Welt, und wollen gute Worte hören, in denen wir uns geborgen fühlen können, die uns umhüllen wie ein Mantel, die uns leiten wie ein Licht im Dunkeln. Öffne uns die Ohren, dass wir hören können, was du uns sagen willst. Und lass uns Vertrauen finden in deine Kraft, die uns zum Guten hilft. Das bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Ich lese aus Matthäus 5, die Verse 1 bis 12. Als er aber das Volk sah, ging er auf einen Berg, und er setzte sich, und seine Jünger traten zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach: Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen. Seid fröhlich und jubelt, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren und danach tun. Halleluja. Wir wollen gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen und uns nach Möglichkeit erheben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige allgemeine Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Der Friede des Herrn sei mit euch. Amen. Predigttext für heute Abend, den Reformationsabend, ist ein Wort von Paulus aus dem Römerbrief, Kapitel 3, die Verse 23, 24 und 28. Ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Alle Menschen ohne Ausnahme haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Dass alle Menschen für gerecht erklärt werden, beruht auf Gottes gnädiger Freundlichkeit, mit der er sie durch Jesus Christus ausgelöst hat. Denn wir gehen davon aus, dass man aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt wird, und zwar unabhängig von Leistungen, wie das Gesetz sie fordert. Herr, dein Wort, die edle Gabe, diesen Schatz erhalte mir, denn ich ziehe es aller Habe und dem größten Reichtum für. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist nicht um 1000 Welten, aber um dein Wort zu tun. Amen. Ihr Lieben, heute ist Reformationstag. Lang, lang ist's her. 505 Jahre. Reformation, der Beginn einer Erneuerungsbewegung mit historischen, mit weltpolitischen Ausmaßen. Eine Befreiungsbewegung, die uralte, verkrustete, korrumpierte Strukturen aufgebrochen hat. Menschen lernten Neues kennen und Menschen waren bereit, dafür zu kämpfen, ja sogar ihr Leben zu lassen. Das alles ist lange her. Was damals ein unglaubliches Befreiungspotenzial hatte, scheint in unseren Tagen nur noch sehr wenige Menschen zu packen. Wir vertrauen eher auf andere Ideologien heute, Schwarz-Weiß-Deutungen für unser Leben und für die Welt. Und was daran so auffällig ist, ist Gesundheit. Was daran so auffällig ist, ist, dass wir selbst dabei immer weiß sind und die anderen immer schwarz. Wir vertrauen heute lieber also anderen Ideologien und dabei folgen wir als moderne Menschen, ich sag's mal naiv und dümmlich, gerne dem unkritisch, ganz unkritisch einer tumben Masse. Oder noch besser, wir vertrauen gleich lieber ausschließlich auf uns selbst. Bitte versteht mich hier nicht falsch, das Menschengeist hat Großes hervorgebracht und das ist hochzuschätzen und das ist wert zu achten. Ich habe diese Woche in der Neuen Zürcher Zeitung gelesen, die Lebenserwartung in Deutschland ist in den vergangenen 50 Jahren um fast 11 Jahre und in den vergangenen 10 Jahren um fast ein Jahr gestiegen und liegt für Männer bei 78,5 und für Frauen bei 83,4 Jahren. Die Pharmaforschung ist angetreten, diese Grenze weiter in Richtung Ewigkeit zu verschieben. So schreibt die Neue Zürcher Zeitung diese Woche. Das alles ist gut. Das ist sehr gut und ein wahrer Segen, aber das gibt unserem Leben weder Ziel noch Sinn. Die Botschaft der Reformation, die Martin Luther und viele andere mit ihm und neben ihm wie ein Schatz wiederentdeckt haben, was die damalige Welt aus den Angeln gehoben hat, das erntet heute bei uns im 21. Jahrhundert eher Gleichgültigkeit oder Befremden. Manchmal sogar verärgerten Widerspruch. Allein Jesus Christus, allein die Gnade, allein die Bibel, allein der Glaube, das ist heute für die einen nichtssagend. Unnötig exklusiv, vielleicht sogar fundamentalistisch für die anderen. Befreiung wittern die wenigsten darin. Wir heute leben zum Glück, Gott sei es gedankt, nicht mehr im 16. Jahrhundert und wünscht euch das bitte nicht zurück. Weder den Lebensverhältnissen damals noch dem herrschenden Glaubens- und Weltbild sollte man nachtrauern. Gott sei es gedankt, haben wir die Ängste von damals hinter uns gelassen. Wir können sie ja kaum noch nachvollziehen. Die Angst vor der Hölle, die Angst vor dem Teufel, dem Fegefeuer und dem Gott, der den einen bitter bestraft, der nicht so ist, wie er sein soll, oder genauer, der den Vorgaben der Kirche von damals nicht entspricht. Deren Arm, also der Arm der Kirche, sollte ja sogar bis über den Tod hinausreichen. Wie wirkungsvoll war doch ihre Drohung mit ewiger Höllenqual. Die Feuer der Hölle schön heiß schüren, um damit Angst zu machen und so Menschen in den Himmel zu treiben. Wie krank ist denn das? Aber die mittelalterliche Kirche von damals drohte ja nicht nur, sie in Anführungszeichen half ja auch. Es war eine prima Strategie. Also schaff ein Problem und löse es dann. Solange man dir glaubt, ist Gefügigkeit gewiss. Ablass hieß also das Zauberwort. Sündenvergebung gegen Cash, Totenmessen gegen Geld, damit das Fegefeuer, die Zeit im Fegefeuer für die geliebten Verstorbenen verkürzt wird. Wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt. Wir würden es heute nennen eine kluge Marketingstrategie. Die Menschen trieb die Angst um, die bei Luther in der Frage gipfelt, wie bekomme ich nur einen gnädigen Gott? Oder genauer, was muss ich tun, um Gott gnädig zu stimmen? Die Antwort der Kirche damals war klar, sei uns gehorsam, füll unsere Kassen. Die Bischofssitze sind teuer und der Papst in Rom braucht einen neuen Palast, natürlich zu Gottes Lob. Was muss ich tun, um Gott gnädig zu stimmen? Für die meisten heute Lebenden eine völlig abseitige Frage. Nach Gott fragt man heute nicht mehr groß, allenfalls dann noch, wenn man denkt, er habe mal wieder seine Pflicht nicht getan und uns nicht vor Unfall bewahrt oder Gefahr oder Krankheit. Dann fragt man, warum. Aber es ist dann auch schon ziemlich klar, dass die Frage mit dem, der die Frage stellt, nichts zu tun haben sollte, sondern nur mit Gott, an den man ja sowieso nicht mehr glaubt. Also heute fragt man nicht mehr, wie werde ich vor Gott gerecht, wie kann ich Gott recht sein? Den meisten Menschen scheint Gott ja entweder ein Nichts zu sein oder einfach harmlos und lieb. In beiden Fällen ist die Frage dann sinnlos. Es geht heute nicht mehr darum, wie ich gerechtfertigt werde, wie ich also in einem Prozess, der zu Recht gegen mich geführt wird, doch noch einen Freispruch bekomme. Heute wollen wir Recht haben und wir rechtfertigen uns selbst. Darum geht's, um Recht haben und um Recht behalten. Natürlich immer in der Überzeugung, dass ich selbst immer im Recht bin. Lasst mich mal eine steile These wagen. Wenn wir auf die Reformationszeit schauen, dann sind wir heute nicht bei den armen und verängstigten Menschen damals, für die die Botschaft der Reformatoren eine riesige Befreiung bedeutet hat, sondern wir sitzen feist und vollgefressen, in Purpur gekleidet, auf den Bischofsstühlen und wir glauben, wir seien der Nabel der Welt. Dem Klerus damals war die Frage nach Gott und nach Jesus auch reichlich gleichgültig geworden. Die Kirche, also sie selbst, hatten ja ihre Stellvertretung übernommen. Auf dieser selbstherrlichen Linie sind wir konsequent einen Schritt weitergegangen. Antiklerikal, versteht sich. Aber auch ohne Kirche können sich lauter kleine selbstherrliche Päpstlein herumtummeln, die sich vor niemandem zu rechtfertigen haben, die keiner Rechtfertigung bedürfen und die immer im Recht sind. Niemand. Kein Papst, kein Bischof darf sich auf Gottes Thron setzen. Das war das Anliegen der Reformation. Die Macht des Klerus haben die Reformatoren damit gebrochen. Aber dass heute Hinz und Kunz meint, selbst Götter zu sein, Gott nicht zu brauchen, ihm nicht schuldig zu sein, allenfalls Gott ihnen, also Gott ist ihnen etwas schuldig, wenn es ihn denn dann gibt, das war nie Absicht der Reformatoren. Und das überstieg wohl auch ihre Fantasie. Die Reformation war aber nicht nur antirömisch, sie war eben auch evangelisch. Sie wollte das Evangelium zum Leuchten bringen und damit Gott groß machen und Jesus wieder zum Fundament der Kirche. Darum ging's. Und dazu gehörte auch, die biblische Wahrheit über den Menschen festzuhalten. Und das ist eine Wahrheit, die damals wie heute schmerzt und ärgert. Uns genauso wie den Klerus damals. Diese Wahrheit beschreibt Paulus so. Alle Menschen ohne Ausnahme haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Römer 3, 23. Ihr Lieben, das steht über unser aller Leben. Wir verdunkeln mit unserem Tun und Lassen Gottes Herrlichkeit. Ebenbilder Gottes sollten wir sein. Wunderbare Spiegel seiner Liebe, seiner Güte, seiner Barmherzigkeit, seiner Menschenfreundlichkeit, seiner Fürsorge, seine Partner und Partnerinnen sollten wir sein. Aber wir sind es nicht. Und wer sich selbst ehrlich anschaut und wer aufgehört hat, den eigenen Heiligenschein zu polieren, wer seine eigenen Abgründe schon einmal gesehen hat und vor ihnen erschrocken ist, der wird wohl sagen, stimmt, das ist wahr. Nicht nur alle Menschen haben gesündigt, sondern ich bin ein Sünder durch und durch. Und in meinem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Was hindert Gott nun daran, seine Menschen einfach zu vergessen? Sie als missglückten Versuch einfach abzuhaken? Also, was muss ich tun, damit ich Gott recht werde? Seht, wenn uns das keine Frage mehr ist, so wie dem Klerus damals, dann wird uns auch die Antwort der Reformation nichts sagen. Da können wir uns zwar am Benediktinerbier im Anschluss im Bistro noch erfreuen. Es wird uns gewiss auch gut schmecken und wir können ein schönes Luther-Folklore-Fest feiern. Wenn uns aber das keine Frage mehr ist, was muss ich tun, damit ich vor Gott recht werde, dann bleibt der Reformationstag geistlich und für uns ein totes Fest. Wenn es uns aber eine Frage ist, so wie der einfachen Frau, dem einfachen Mann damals auf der Straße, dann kann sie und dann wird sie heute noch befreiend sein wie nichts anderes. Was muss ich tun, damit ich Gott recht werde? Und die Antwort darauf? Ja, wie lautet sie, die Antwort darauf? Die Antwort darauf lautet: nichts. Nichts musst du tun. Mehr noch, du kannst erstmal gar nichts tun, außer dem einen. Lass dir gesagt sein und vertraue drauf. Es ist schon alles für dich getan. Du bist Gott recht, weil Jesus für dich eintritt, weil Gott gnädig ist. Fürchte dich nicht. Und lass dir keine Angst mehr machen. Gott schaut dich mit den Augen der Gnade an. Lass das zu. Und vertraue darauf. Mit allen Menschen bist auch du von Gott geliebt. Nicht mehr als die anderen, aber mit allen auch du. Paulus sagt es so: Dass alle Menschen für gerecht erklärt werden, beruht auf Gottes gnädiger Freundlichkeit, mit der er sie durch Jesus Christus ausgelöst hat. Römer 3, 24. Dahinter steht ein ganz konkretes Bild. Da ist jemand gefangen, unfrei. Und er wird von seinen Fesseln, von seinen Bindungen gelöst, ausgelöst, freigekauft. Da zahlt also jemand Lösegeld für mich. Nichts ist ihm so wichtig, wie mich wieder frei zu sehen und wieder bei sich zu haben. So freundlich ist Gott. So gnädig ist Gott. So voller Liebe und Sehnsucht ist Gott nach seinem Menschen. Eine größere Würde kann es nicht geben. Gott sehnt sich nach uns. Nach ihnen, nach dir, nach mir. Ihm tut es weh, wenn du nicht bei ihm bist. Ihm tut es weh, wenn du ihn vergisst oder links liegen lässt, weil du dich oder weil ich mich von tausend anderen Dingen treiben lasse und sie wichtiger nehme als Gott. Er sieht doch, wie dich das kaputt macht, dieser Druck, damit du Anerkennung findest und suchst und meinst, dass du ein Recht auf ein gutes Leben bekommst. Dieser Irrsinn, deinem eigenen Leben mühsam einen Sinn zu geben, der spätestens dann für die Tonne ist, wenn du nichts mehr kannst, wenn du nichts mehr hast, weil du alt geworden bist oder krank oder schwach. Gott sieht uns gefangen von Mächten und Gewalten, die uns von ihm wegtreiben und die uns ihm nicht mehr vertrauen lassen. Deshalb hören wir ihn nicht mehr sprechen, so wie wir als Kind unsere Eltern gehört haben, unsere Mutter, unseren Vater, die uns in den Arm genommen haben und gesagt haben: schön, dass du da bist. Ich hab dich lieb. Egal, was passiert ist, egal, was kommt, du bist und du bleibst mein Kind. War da nicht alles gut? Friedvolle Stille, auch mitten im Sturm? Es war Gottes gnädige Freundlichkeit, mit der er uns durch Christus ausgelöst hat. All meine Anstrengungen, meine Selbstrechtfertigungen bringen nichts. Sie bringen mir den Frieden nicht. Nicht mir, nicht mit meinen Mitmenschen und schon gar nicht mit Gott. Sie hindern vielmehr. Ich erinnere mich an einen Film, ich glaube, das darf man heute politisch korrekt gar nicht mehr nennen, Winnetou, ein Indianer, Winnetou und Old Shatterhand. Und da hat sich Old Shatterhand von hinten an einen Pfahl angeschlichen, an dem ein Mann gefesselt war und wollte ihn befreien. Und als der Gefangene, der da so ganz fest mit einem Lasso, mit Gurten, mit Seilen befestigt war, festgebunden war, als der das merkt, der Gefangene, dann beginnt der an seinen Fesseln zu zerren und Old Shatterhand raunt ihm zu, jetzt halt endlich still, sonst kriege ich dich nicht los. Halt still, sonst kriege ich dich nicht los. So ist Gott. Halt endlich still, sagt Gott. Lass mich helfen. Vertraue. Glaube. Das ist auf der Seite des Menschen das, was bleibt. Darum wurde das Wort des Paulus zu einem Kernsatz der Reformation. Wir gehen davon aus, schreibt Paulus, dass man aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt wird, und zwar unabhängig von Leistungen, von Werken, wie das Gesetz sie fordert. Römer 3, 28. Und jetzt müssen wir noch mal kurz nachhaken. Glaube, Werke. Evangelium, Gesetz. In diese Alternative scheint ja Paulus zu führen und die Reformatoren auch. Aber es kommt wohl alles darauf an, dass wir bei dieser Aufspaltung nicht mitmachen. Luther wollte hier unbedingt Klarheit schaffen und übersetzt, der Mensch wird gerecht ohne des Gesetzes Werke, allein aus Glauben. Das Wörtchen allein fügt Luther aber der Deutlichkeit halber in den griechischen Text einfach ein. Der steht gar nicht im griechischen Urtext. Aber Luther war daran gelegen, dass niemand mehr auf die Idee kommt, dass was anderes als der Glaube retten könnte. Die Leistungen, die das Gesetz fordert, das war für ihn identisch mit dem Klerus, mit dem Ablass, mit den Bußforderungen der Kirche. Niemals, sagt er, weg damit. So verständlich das war, so groß waren aber auch die Nebenwirkungen. Das Märchen vom gesetzesfreien Evangelium brach sich Bahn. Und mit ihm eine Geringschätzung des Alten Testaments und mehr noch des Judentums. Dabei ging es Paulus doch gerade darum, dass das recht verstandene Gesetz Gottes nichts anderes ist als Gnade, gute Wegweisung. Nicht das Gesetz ist das Problem, es ist der Mensch, der es missbraucht. Entweder dazu missbraucht Gott gegenüber den Anspruch zu erheben nach dem Motto, wenn ich das Gesetz tue, dann muss Gott doch. Aus Gnade wird dann Verdienst oder missbraucht, indem eine Kirche behauptet, der Gehorsam gegen sie sei die Eintrittskarte in den Himmel. Da sitzt das Problem. Bei unserem Gebrauch des Gesetzes macht aus dem Verhältnis zu Gott kein Geschäft und versucht nicht, Gott zu zwingen, euch etwas schuldig zu sein. Es wird nicht klappen. Im Kern zeigt ihr doch damit nur, dass ihr ihn gar nicht im Blick habt. So ist Gott nicht. Gott will keinen Deal mit euch machen. Ihr beleidigt ihn geradezu, wenn ihr meint, euch seine Gnade und Liebe verdienen zu können. Dieses ganze blöde Aufrechnen, dieses Ich gebe, damit du gibst, die berechnenden Gefälligkeiten, mit denen ihr Freundschaften erhalten wollt, die, wenn sie das brauchen, eigentlich gar keine Freundschaften sind. Gott sagt, lasst mich damit in Ruhe. Macht das unter euch, wie ihr meint, und ihr werdet merken, dass das alles Murks ist. Liebe, echte Partnerschaft kommt so nie. Ihr Lieben, Gott liebt. Gott liebt dich und mich, ohne Bedingungen zu stellen, damit seine Liebe Folgen haben kann. Ich werde von Gott nicht geliebt, weil, sondern ich werde geliebt damit ich den Mut bekomme, von mir selbst abzusehen und meinen Mitmenschen in den Blick zu nehmen. Damit ich das werden kann, was ich für Gott immer schon bin, ein wertvoller, geliebter Mensch, in dessen Leben Gottes Herrlichkeit zum Ausdruck kommen darf. Luther fühlte sich nach dieser Entdeckung, er schreibt mal, wie neugeboren, zu Recht. Es kommt auch nicht von ungefähr, dass eines der prägendsten Bilder der Bibel für das Verhältnis, von Gott und Mensch, ein Familienbild ist. Gott, unser Vater, wir seine Kinder. Welcher Vater, welche Mutter käme auf die Idee, zu ihrem neugeborenen Kind zu sagen, hey du, meine Liebe musst du dir erstmal verdienen. Welches Baby hätte denn da eine Chance? Lasst eure Kinder immer spüren, dass eure Liebe bedingungslos ist. Sie wird nicht folgenlos bleiben. Eure Kinder werden, zumindest was ihr Verhältnis zu euch betrifft, angstfrei aufwachsen. Angstfreie Räume sind unendlich wichtig, nicht nur für Kinder. Gewiss werden unsere Kinder dann auch Dinge ausprobieren, die uns nicht passen. Und doch werden sie die ihnen geschenkte Liebe niemals gering schätzen. Sollten sie es doch, dann denken wir dran, Gott weiß sehr wohl, wie sich das anfühlt. Und seine Langmut und seine Geduld lässt er trotzdem nicht fahren. Gott lässt sich nicht vom Bösen überwinden. Gott überwindet das Böse mit Gutem. Schenk es Gott, dass wir das in unserem Leben zum Ausdruck bringen, bei unseren Kindern, in unseren Gemeinden, in unserem Kooperationsraum, evangelisch rund um den Wilhelmsdom und überall. Ihr Lieben, die Entdeckung der bedingungslosen Liebe und Gnade Gottes zu allen Menschen, die er in Christus zeigt, das ist die Geburtsstunde des Christentums gewesen. Ihre Wiederentdeckung war der Beginn der Reformation. Und wenn wir diese Entdeckung auch machen für unser Leben, dann ist sie die Geburtsstunde freier und froher Christenmenschen, die zu dem Segen werden, zu dem Gott sie bestimmt hat. Und der Friede Gottes, der höher ist als alles, was wir verstehen, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Wir singen miteinander das Lied Anker in der Zeit.
Thank you.
So lasst uns beten mit Conny Diehl aus Donsbach, mit der konfirmierten Mia Menke aus Dillenburg und mit Jens Becker hier aus Sechshelden. Und wenn es geht, stehen wir dazu auf.
Schöpfer des Alls, du hast uns berufen von der Finsternis zum Licht durch Jesus, deinen geliebten Sohn. Du hast die Augen unseres Herzens aufgetan, dass wir dich erkennen. Du bist der Helfer der Gefährdeten, der Retter der Verzweifelten, der Schöpfer und Hüter alles Lebens. Wir bitten dich, Herr, sei unser Helfer und nimm dich unser an.
Die Bedrängten unter uns errette, der Bedürftigen erbarme dich, die Gefangenen richte auf, den Betenden zeige dich, die Kranken heile, die Irrenden bringe wieder zurecht.
Speise die Hungernden, hilf den Schwachen, tröste die Trauernden, ermutige die Kleinmütigen, die sich nichts trauen.
Sei bei denen, auch unter uns, die um Herrn Michael Hahn trauern, der mit nur 63 Jahren diese Welt verlassen musste. Sei bei der Frau, den Kindern, den Enkeln, dem Vater. Hilf, dass das Wort, das über seinem Grab und der Beerdigung stand, auch weiterhin tröstet. Dass eben Gott, der Herr, sein Angesicht uns zuwendet und dass er uns Gnade und Frieden schenkt. Lass alle Völker erkennen, dass du allein Gott bist. Jesus Christus, dein Sohn und dein Volk, Schafe deiner Weide, sind wir. Gib Einigkeit und Frieden. Auch in unserer neuen Kooperation der evangelischen Gemeinden Dillenburg und Donsbach und Sechshelden. Lass uns ein Leuchtturm sein für deine Botschaft der Liebe. In der Stille sagen wir dir das, was uns persönlich beschäftigt. Und wir nehmen all das hinein in das Gebet, das Jesus uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen wir Platz und singen noch ein schönes, neueres evangelisches Lied. Abend ward, bald kommt die Nacht. Wir feiern ja viel zu selten Abendgottesdienst, obwohl das so ungemein schön ist, auch hier gerade in Sechshelden. Und dieses schöne Abendlied, das tut jetzt auch gut und trägt auch in den neuen Monat hinein und in all das, was kommt. So, empfangt Gottes Segen und die Einladung gilt zum Bier, zum Knabbern ins Gemeindehaus. Bleiben wir, wenn es geht, noch ein bisschen zusammen. Gott, der Herr, segne dich und er behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf dich und schenke und bewahre dir seinen Frieden. Amen.